InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomczyk.
Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Tim Sassen zu begrüßen. Tim Sassen ist CEO der Greyfield Group aus Essen. Herzlich willkommen, Tim, zum InnoFM-Podcast.
Vielen Dank, Markus. Ich freue mich sehr, heute mit dir dieses Gespräch führen zu können.
Eher ungewöhnlich für meinen Podcast, aber heute haben wir gewissermaßen beide ein Heimspiel, weil wir ja beide in Essen sitzen und uns hier austauschen. Ich freue mich, dass wir tatsächlich mal wieder ein Interview aus meiner Heimatstadt in Essen hier führen. Ich bin aufmerksam geworden, Tim, über einen sehr interessanten Handelsblattartikel. Ich weiß gar nicht, irgendwann in der Pandemie 2020 muss das gewesen sein. Da habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden. Und tatsächlich haben wir uns das erste Mal kennengelernt, vor wenigen Wochen, auf einem ZIA-Event Region West. Ich glaube, der Titel war Neue Wege in der Immobilienwirtschaft, Impulse zur Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Da warst du tatsächlich Gastgeber an einem ganz spannenden Objekt. Da werden wir uns sicher gleich auch noch ein bisschen zu austauschen. Also ich freue mich sehr auf das Interview und ich glaube, ich würde den Titel dieses CIA-Events gerne auch zum Inhalt dieser Podcast-Folge machen, weil ich glaube, dass du ganz spannende Dinge präsentiert. Also ich bin ganz gespannt zu einem Thema, was wirklich hier an die Zeit passt. Und vor ein paar Wochen ist ja die Podcast-Folge mit Susanne Eickermann-Riepe veröffentlicht. Das heißt, wir haben so eine kleine Reihe zum Themenkomplex ESG hier, was mich sehr freut. Tim, vielleicht sollten wir erstmal unserer Podcast-Gemeinde deine Person ein Stück weit vorstellen und dann auch die Greyfield. Ich glaube, beide sind in dieser Blase der Projektentwicklung sehr, sehr bekannt. Du bist ja sehr omnipräsent, auch in den sozialen Medien. Aber ich glaube, dieser Kernzielgruppe meines Podcasts sollten wir dich wirklich nochmal vorstellen.
Gerne. Also ich bin gebürtiger Dortmunder und unser Büro ist in Essen. Und vor 10 Jahren habe ich die Greyfield gegründet. Damals noch ein kleines Unternehmen, mittlerweile ist eine Gruppe draus geworden. Und von der Ausbildung her komme ich aber aus dem Architekturbereich. Das heißt, ich habe damals so einen klassischen interdisziplinären Weg gewählt, sowohl Architektur studiert zu haben, als auch eine ökonomische Ausbildung genossen zu haben. Und habe dann meinen Weg gemacht durch Stationen, über eine Bank, über Beratungshäuser. Und bin dann irgendwann vor 10 Jahren an einem Punkt angelangt, wo ich sagte, okay, das kann irgendwie so nicht weitergehen. Da muss sich was verändern, nämlich die Immobilienwirtschaft muss verändert werden. Und das war dann so der Trieb, wo ich sagte, okay, das mache ich jetzt einfach. Und habe die Greyfield gegründet, dem hehren Anspruch, die Immobilienwirtschaft zu verändern, dahingehend, dass die Sichtweise, die wir haben, eine völlig andere ist, als wir bis dato erlebt haben. Nämlich, wir fokussieren uns rein auf den Menschen. Das heißt, wir sind ein Projektentwickler, der da investiert, wo Menschen leben und der nur in den Bestand investiert. Das heißt, für uns ist schon seit 10 Jahren Deutschland fertig bebaut. Das heißt, wir kaufen nur bestehende Immobilien mit Redevelopment-Potenzial und versuchen, die umzunutzen. Und das sind zwei Dinge, sich mit dem Bestand zu beschäftigen und sich mit Standorten zu beschäftigen, wo Menschen leben. Das heißt, für uns ist das völlig egal, wie die Stadt heißt. Hauptsache, es gibt Nutzer und Menschen, die einen Bedarf haben an einer Behausung, an einer Immobilie, an einem Dach über dem Kopf. Dann machen wir das. Und da ist diese Klassifizierung A, B, C, D für uns völlig egal. Wir sind eher investiert in Städten wie Duisburg, Bottrop, Gelsenkirchen und Dortmund. Wir sind zwar auch in Düsseldorf unterwegs, aber eher in den anderen Lagen. Unser Motto ist, wir haben auf Asche gelernt, wir können auch auf Rasen spielen.
Ja, ich fand auch schön euren Slogan in der Vorbereitung, Umdenker, die handeln. Das war ja auch zu lesen. Wie würdest du es beschreiben? Du hast es gerade angedeutet schon, aber ihr seid in der Projektentwicklung und stellt euch ja ganz anders auf in dieser Revitalisierung und Redevelopment in diesem Bereich als andere Projektentwickler. Das liegt tatsächlich daran, dass ihr in den Bestand geht? Also gibt es ja gar keine Marktbegleiter, die auch so einen Fokus haben?
Mit Sicherheit gibt es genug Projektentwickler, die auch im Bestand investieren oder Bestand entwickeln. Aber wir machen das ja bewusst und rein fokussiert. Ja, wir versuchen ja, keine unbebauten Flächen neu zu versiegeln und versuchen halt das Grundstück und das Gebäude obendrauf als Ressource zu verstehen. Das heißt, dieser absolute konsequente Fokus darauf, das ist uns nicht bekannt, dass das jemand anderes macht. Und das ist auch nicht so einfach, weil wir da auch einen Markt betreten, der eher als nachteilig und schmuddelig empfunden wurde und immer noch wird, weil es ja auch gefährlich ist oder sein scheint und weil es schwierig ist im Bestand, da kann ja so viele Probleme auftreten und da versuchen wir halt dagegen zu halten, weil wir einfach sagen, okay, wir müssen viel mehr an den Bestand denken und viel mehr dort uns drum kümmern, weil das, was wir an Zielen haben, sowohl klimatisch, aber auch in den Städten und in urbanen Räumen, beschäftigt sich vor allem mit Bestand und weniger mit Neubau. Bei einer Neubauquote von 1,2% brauche ich das nicht sagen, wo die große Masse an Aufgaben liegt. Und das macht uns viel, viel mehr Spaß, ganz plump gesagt, eine schäbige alte Bestandsimmobilie im Bottrop sich anzuschauen, als ein Neubaugrundstück in Düsseldorf auf der Königsallee. Das ist für uns nicht interessant.
Hm, ja, spannend. Du hast gerade gesagt, du hast dann die Greyfield Group daraus gemacht und da tauchen ja die Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Livon Real Estate und Stana Hospitality. Hm. Was verbirgt sich da noch hinter?
Ja, wir haben festgestellt, dass wenn wir etwas im Bestand halten, also sprich bestehende vier Wände haben, in dem wir uns zurechtfinden, das umzubauen, das ist klassisch das Thema Greyfield, das ist unser Kern dieser Marke. Und wir haben aber auch schon Grundstücke entwickelt, wo zum Beispiel eine alte Tankstelle mit drauf stand. Und da fällt es natürlich schwer, in den bestehenden vier Wänden die stehen zu lassen und eine Nachnutzung für eine alte Tankstelle zu finden. Mhm. Und dort haben wir dann zurückgebaut und haben neu gebaut. Und dieses Neubauthema haben wir gesagt, okay, das fassen wir zusammen unter der Marke Livon. Das ist ein Kunstbegriff, unter der wir dann sagen, wenn wir abreißen und Neubau müssen, dann müssen wir es möglichst nachhaltig und ressourcenneutral machen. Und das verstehen wir unter der Marke Livon. Das ist aber ungefähr nur 5% und vielleicht in der Zukunft nur 1% unseres Tuns. Also überall da, wo ein Bestandserhalt definitiv nicht mehr in Frage kommt, die absolute Ausnahme, da kommen wir mit unserer Unternehmung, mit der Livon an den Start und versuchen halt möglichst nachhaltig ressourcenneutral neu zu bauen. Mhm. Und das dritte ist die Stana. Da versuchen wir alles zu beantworten, was mit der Flexibilisierung des Nutzerverhaltens zu tun hat. Klingt jetzt ein bisschen technisch, aber wir sehen das ja, dass im Wohnbereich es Menschen gibt, die nicht nur eine Wohnung ohne Möbel haben wollen, sondern sie eine vollmöblierte Wohnung haben wollen, mit Service sogar dabei. Da muss man also eine Antwort finden, auch als Projektentwickler. Wie kann man denn diesen Zusatzanspruch an Services, an Dienstleistungen bedienen? Dafür haben wir die Stana, die als Art Betreiber-Serviceeinheit dient, um dann diese Wohnung zu bestücken und Service anzubieten. Mhm. Und im Bürobereich haben wir das ja genauso. Wir haben Mietinteressenten für unsere Bürogebäude, immer wieder, die sagen, ich möchte nicht eine Bürofläche anmieten, ich möchte ein Büro, ich möchte einen Arbeitsplatz haben. Und so ausgestattet sein, könnt ihr uns das so liefern? Und dann machen wir das, dann möblieren wir das und liefern auch dort einen Service mit einer Pauschalmiete und das Ganze möglichst noch flexibel und kurzfristig im Mietvertrag. Und das beantworten wir halt mit der Marke Stana. Also überall da, wo die Lücke klafft zwischen Nutzer, der flexibel sein muss, und Immobilienmietvertrag, der unflexibel ist, diese Lösung, die holen wir uns nicht auf den Markt, sondern die bedienen wir selber, indem wir das mit der Stana machen.
Hm. Kannst du Merkmale beschreiben, die dazu führen, dass man wirklich dann nicht mehr revitalisieren kann, sondern wirklich abreißen muss? Also was sind das für Immobilien, wo man sagt, nee, das macht wirklich gar keinen Sinn mehr, auch wirtschaftlich gar keinen Sinn mehr?
Da hängt davon ab, von dem klassischen Developer-Dreieck, ja? Idee, Kapital und das Thema Grundstück. Also wo liegt es? Hm. Was hat man für eine Idee? Und natürlich kann man eine alte Tankstelle mit einer Nutzung wie Wohnen nicht kombinieren. Da würde ich sagen, da lohnt sich ein Abriss auf jeden Fall, wenn man Wohnen an diesem Standort machen möchte, weil es sinnvoll ist, dann kriege ich das nicht in eine Tankstelle rein. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber sage, ich möchte einen Möbelmarkt oder einen Baumarkt umnutzen zur Logistik, dann würde ich sagen, dann lohnt sich das, weil die Konfiguration der Bestandsimmobilie passt. Und man muss sich also immer historisch beschäftigen damit, was kann diese Immobilie sowohl von der Lagefaktoren, die da schon steht, und dieses Gebäude, was dann da drauf steht, was kann das noch bieten für Nutzung? Und das heißt, es kommt auf die Nutzung an und bei manchen Nutzungen lohnt sich das, es stehen zu lassen, bei manchen aber auch nicht. Hm. Wir machen es nur immer sehr, sehr leicht, weil wir halt immer sagen, okay, generell funktioniert vielleicht vieles nicht im Bestand. Da glauben wir einfach nicht dran, sondern ganz viele Nutzungen finden sich wieder und die besten Beispiele gibt es ja und wir haben auch viele davon schon gebaut, unter anderem ein altes Hallenbad, ein Jobcenter reinzubringen, ein Bürogebäude hineinzubringen. Natürlich funktioniert das, muss man halt nur genau ausrechnen. Aber eine pauschale Aussage, was funktioniert wirtschaftlich und was nicht, das kann man erst wissen, wenn man es analysiert und versucht umzusetzen.
Vielleicht kannst du unseren Hörern mal dieses Funke Druckhaus ein bisschen näher bringen, weil das ist, finde ich, auch ein ganz faszinierendes Objekt und haben wir in diesem ZIA-Event von dir vorgestellt bekommen. Und das ist vielleicht für unsere Hörer mal so ein Beispiel eines Objektes, was gerade bei euch in Entwicklung ist.
Gerne. Das ist vielleicht für viele Hörer ist es bekannt. Das ist die ehemalige Funke-Druckerei, also da, wo die Watz gedruckt wurde früher. Und wir haben uns das angeschaut. Mittlerweile haben wir es gekauft. Aber bevor wir es angekauft haben, sind wir da durchgelaufen und fanden das unglaublich faszinierend, weil es halt im Essener Stadtgebiet liegt. Und Essen hat so ungefähr 590.000 Einwohner, sagen wir mal knapp 600. Und wir sind also in einer Stadt mit 600.000 Einwohnern, innerstädtisch mit 30.000 Quadratmeter logistisch produktionell geprägter Fläche unterwegs. Und das ist etwas, das ist für uns als Bestandsentwickler ein enormes Asset. Das fanden wir so faszinierend. Wir sagten, Mensch, das kann ich ja gar nicht mehr bauen, sowas. Weil ich kriege ja in Essen, auch wenn es manche halt überrascht, kriege ich keine Gewerbeflächen im Stadtgebiet mehr ausgewiesen. Und selbst wenn ich diese finde, ist es schwierig, eine Genehmigung zu bekommen für solche Flächen, weil es natürlich schwierig ist, mit einem LKW in die Stadt rein und raus zu fahren. Das ist nicht so einfach heutzutage, dann eine Genehmigung dafür zu bekommen. Und deswegen fanden wir es unglaublich faszinierend, ein bestehendes Gebäude zu finden, was diese Nutzungsqualitäten hat. Hinzu kommt, dass wir eine enorme Menge an Strom dort liegen haben. Die Stromversorgung ist sehr, sehr hoch dort. Und das für viele auch ein Malus vielleicht sein scheint. Für uns war es aber ein Bonus, weil wir direkt das Thema E-Mobility gesehen haben, weil wir natürlich in einer Stadt wie Essen auch die Herausforderung haben, wie kriegt man das Thema E-Mobilität gelöst? Sowohl im Individualverkehr als auch im ÖPNV wird das eine riesen Herausforderung sein. Und deswegen sagt man, Mensch, super, wir haben ja nicht nur Logistikflächen, sondern wir haben auch noch die Stromversorgung da liegen für das Thema E-Mobilität. Und das Dritte, was wir gesehen haben, was viele Investoren vielleicht auch nicht sehen, ist das Thema, wir haben eine gebaute Ressource da stehen. Das heißt, wir haben enorm viel Flächen, die bereits gebaut sind, die es ein absoluter Wahnsinn wäre, die abzureißen und auf eine Deponie zu legen, weil wir so einen großen Ressourcenverschwendung damit produzieren würden. Und da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu, ja, eine enorme Einsparung in Sachen CO2. Dass wir das Gebäude erhalten, die graue Energie, die damals notwendig war, um dieses Gebäude herzustellen, das wollen wir erhalten, weil das das Nachhaltigste überhaupt ist für uns. Nicht etwas Neues zu produzieren, sondern Bestehendes zu erhalten.
Ja, auf diesen letzten von dir genannten Punkt, da würde ich gleich dann ganz ausführlich nochmal zurückkommen. Aber wie können wir uns das vorstellen? Also die in Essen sich jetzt nicht so gut auskennen wie wir beide, die WAZ Funke Mediengruppe war ja im ganz alten Gebäudebestand. Da sind sie umgezogen, haben jetzt einen zentralen Neubau in der Nähe von Ikea dahin gebaut. Eine überraschend dunkle Fassade aus meiner Perspektive. Aber gut, ein ganz nettes Gebäude. Der alte Bestand wurde komplett abgerissen jetzt mittlerweile schon, also sind ja nur Brachflächen. Hätten die dieses Druckhaus auch abgerissen und ihr habt gesagt, Moment, stopp, wir würden das übernehmen? Oder war das tatsächlich so angedacht, dass das irgendeine Revitalisierung erfahren sollte?
Ja, Funke hat diesen Standort aufgegeben und hat es dann verkaufen wollen und hat es an uns verkauft. Und die Wettbewerber zu uns, die kennen wir jetzt nicht alle, aber da waren natürlich auch einige dabei, die abreißen und neu bauen wollten.
Okay.
Warum? Weil wir natürlich gemäß Bebauungsplan ein enormes Neubaupotenzial dort auch hätten. Und da kann man sich natürlich tolle Ideen vorstellen. Ob sich das gerechnet hätte, wahrscheinlich nicht. Sonst hätte es ein anderer erworben, der es abgerissen neu gebaut hätte. Aber das war uns ja auch sehr, sehr wichtig. Und das war aber auch am Ende auch Funke sehr, sehr wichtig, als sie unser Konzept gehört haben. Das Bestehende erhalten war mit Sicherheit auch ein ausschlaggebender Punkt, warum wir das bekommen haben. Weil der Wettbewerb auch durchaus interessiert war, diese Anlage dort abzureißen, diese Liegenschaft und entsprechend ein Neubauquartier zu setzen.
Kommen wir da vielleicht mal zu diesem riesen Themenkomplex ESG. Ich habe mal gesagt, es gibt viele Akteure in dieser Immobilienwirtschaft im weitesten Sinne, die bislang von dieser ESG-Taxonomie oder Veröffentlichungsverordnung aufgeschreckt sind. Ja, die sagen, oh, jetzt müssen wir uns alle in irgendeiner Form an so einem ESG orientieren. Jetzt flattern sie nervös in der Luft, sehen aber noch keinen strategischen Landeplatz, weil sie alle noch nicht so richtig wissen, was mache ich jetzt damit? Also ESG ist so ein Damoklesschwert, was jetzt aus Brüssel droht. Ne, irgendwann wird es auch mal scharf geschaltet, vielleicht im Jahr 2022. Aber die Operationalisierung bleibt aus meiner Sicht ja noch im Nebulösen. Jetzt haben wir ja auch im Nachgang zu deiner ZIA-Veranstaltung im kleinen Kreis da gestanden, auch mit Dienstleistern da gestanden, die berichtet haben, dass in aktuellen Ausschreibungen, zum Beispiel die Aldi-Zentrale, auch in Essen gebaut gerade, wird gerade ausgeschrieben, eine Single-Source-Strategie, da wird gerade der Betrieb ausgeschrieben. Da steht überall in diesen neuen Ausschreibungen ESG-Konformität. Und der Dienstleister, schönen Gruß an der Stelle übrigens an den Thorsten May. Für mich die Ergänzung ist, die schreiben alle ESG in die Ausschreibung rein, aber keiner weiß so richtig, was sollen sie damit machen. So wie früher Energiemanagement alle da reingeschrieben haben und alle haben gesagt, wir wissen zwar nicht so richtig, was wir da machen sollen, aber wir nicken das mal ab und dann gucken wir hektisch im Regelbetrieb, was wir jetzt wirklich wie umsetzen. Wie ist das aus deiner Perspektive mit dem ganzen Thema ESG? Sind diese Kriterien, an denen wir uns tatsächlich nachher messen, irgendwelche KPIs, um eine ESG-Konformität überhaupt nachweisen zu können, sind die schon klar, sind die schon transparent? Oder ist das alles noch auf so einem übergeordneten, abstrakten Niveau, dass wir wirklich noch nicht sagen können, was heißt das jetzt konkret runtergebrochen auf den Betrieb, wenn wir in so einer Ausschreibung stehen haben, ESG-Konformität erfüllen?
Ja, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Das ist eben noch nicht transparent, welche Kriterien es denn sind, wonach man ESG messen kann. Und da ist die ganze Immobilienbranche ja ganz wuschig, zu überlegen, was könnte es denn sein? Wie kann man das Ding jetzt messen? Und da gibt es ja ganz viele Ansatzpunkte. Ich finde die meisten aber viel zu kompliziert, weil sie auch nicht mehr nachvollziehbar und durchschaubar sind. Im Endeffekt suchen wir jetzt eine neue Währung. Und wie es halt früher war, da hat man halt mit Äpfeln bezahlt oder mit Schafen bezahlt und hat versucht, irgendwie einen Gegenwert zu finden. Und jetzt suchen wir wieder einen Gegenwert. Was können wir denn machen, um ESG oder wenn wir dann bei dem E bleiben vielleicht, erstmal, dass es einfacher beim Ökologischen bleiben. Wie kann man das denn jetzt messen und aufwerten? Und wenn wir es herunterbrechen, dann geht es ja um das Thema Erderwärmung und 1,5 Grad. Und für uns, ich glaube auch für die meisten Experten, ist der Kennwert, um irgendwie daran zu steuern und zu messen, einfach das Thema CO2 beziehungsweise CO2-Äquivalente. Und ich glaube, dass CO2 pro Quadratmeter, weil wir Immobilienleute sind, brechen wir immer auch Quadratmeter runter, der KPI sein wird, nachdem wir steuern können und auch sollten in Zukunft. Und wenn wir das dann so herunterbrechen, dann müssen wir anfangen, CO2 zu messen. Das können wir zum Teil schon, also gerade in der Nutzungsphase fällt es dem einen oder anderen relativ leicht, Systeme zu etablieren, wo man CO2-Ausstoß misst. Das kennen wir auch aus dem Automobilbereich. Da ist es relativ transparent, da wird auch viel darüber diskutiert, ob das richtig ist. Das ist leider dahingestellt, aber zumindest kriegen wir das ja hin. Und ich glaube, das ist genau der Ansatzpunkt, wo wir jetzt anfangen müssen, gerade aus der Projektentwicklersicht, aus der Bausicht, halt zu schauen, dass wir CO2 messen und idealerweise im Lebenszyklus. Weil es macht ja gar keinen Sinn, nur im Nutzungsphase zu versuchen, das CO2-Ausstoß zu messen, sondern wir müssen gucken, was hat die Herstellung gekostet? Weil wir als Bau- oder Immobilienbranche sind nun mal der größte Emittent von CO2. Und das hat nichts nur was mit dem Betrieb zu tun, hat auch was mit der Herstellung zu tun. Weil um ein klimaoptimiertes Gebäude in der Betriebsphase herzustellen, reden wir momentan von einem Hightech-Gebäude. Und ein Hightech-Gebäude verbraucht verdammt viel CO2 in der Herstellung. Sie müssen ja erstmal die Steine produzieren und die Lüftungsanlagen und die Klimaanlagen produzieren. Und das kostet alles viel, viel, viel CO2. Und wenn wir es aber schaffen, beides zu messen, nämlich die Herstellung und den Betrieb, und wenn wir dann noch schaffen, sogar den Abriss noch mit einzukalkulieren, dann haben wir ja einen CO2-Wert, nach dem wir vielleicht sogar steuern können und sagen, Mensch, unser Ziel ist es ja, irgendwann klimaneutral zu sein. Fangen wir klein an. In 2030 wollen wir 50% reduziert haben. Dann können wir ja schauen, dass wir dann zukünftig, wenn wir denn neu bauen, nur mit 50% des CO2-Budgets, das wir jetzt vielleicht verbrauchen, in der Zukunft bauen. Und dann kann man das auch in Auflagen reinbringen. Und dann können größere Unternehmen oder auch die öffentliche Hand, wenn sie neu baut oder wenn sie ausschreibt, das als KPI quasi mitgeben und sagen, okay, wenn wir hier neu bauen, dann maximal 50% vom üblichen Verbrauch eines Neubaugebäudes in Sachen CO2.
Du bist ja sehr umtriebig auch zum Beispiel bei der GIF als Vorsitzender Richtlinienausschuss oder bei VDI 6209 bei der Entwicklung von Bestandsimmobilien. Wie sieht es jetzt konkret aus? Wer legt denn diese Kriterien fest, diese KPIs? Also irgendwann muss ja in Brüssel diese Verordnung mal scharf geschaltet werden. Wer macht das jetzt konkret? Ist das die ZIA? Wer bringt sich da an der Stelle wo ein? Das finde ich einen ganz spannenden Prozess, weil wenn da der Falsche mit an Bord sitzt, dann wird möglicherweise der Aspekt, den du da betonst, dass jeder nicht gebaute Quadratmeter Immobilie ja das größte Einsparpotenzial zur Reduzierung des CO2-Punktes hat, möglicherweise gar nicht betrachtet. Also diese ESG-Thematik zielte in erster Linie auf den Finanzsektor, auf die Banken, die nachhaltige Immobilienfonds auflegen. So, wenn die ganz andere Themen auf dem Schirm haben und du an der Stelle mit dem Gedankengut dann nicht mitdiskutierst, dann wird möglicherweise das, was am Ende operationalisiert festgelegt wird, völlig am Ziel vorbeigehen. Weil es gilt ja immer der alte Spruch, nicht nur was Gutes tun, sondern auch das Richtige unterlassen. Also wenn wir nur Neubauten machen, die im Zweifel, genauso die Analogie hast du ja auch auf der ZIA-Veranstaltung gebracht mit dem Vergleich des Verbrennungsmotors und der Elektromobilität. Wenn wir die Systemgrenze falsch festlegen, dann ist möglicherweise die falsche Alternative als positiv bewertet. Wenn wir aber den gesamten Lebenszyklus betrachten, sieht die Rechnung ja ganz anders aus. Also nochmal konkret zurück zu meiner Frage, ich habe mich jetzt ein bisschen verquatscht. Wer legt das wie fest? Seid ihr irgendwo engagiert in Gremien, die da tatsächlich so eine Richtlinie mit Leben füllen?
Ja, wir sind in sehr, sehr vielen Gremien unterwegs, weil das uns ja auch umtreibt, diese Situation gerade. Weil es ist ja tatsächlich ein Rennen gerade, wo man genau aufpassen muss, dass das nicht in eine falsche Richtung geht oder in eine spezielle Richtung geht. Es ist ein Vakuum da, keiner weiß genau, wie es funktioniert. Und jetzt passiert ja was ganz Spannendes. Jeder versucht, für seinen eigenen Bereich zu kämpfen. Und die Neubaulobby und die Baustoffindustrie hat natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viel abzureißen und neu zu bauen. Und das sind natürlich Themen, da muss man genau hinschauen. Wir wollen das ja nicht kritisieren oder als Grundsatzdiskussion aufmachen, aber wir wollen rational sein. Also wir als Projektentwickler vor allem, und da spreche ich auch für viele andere Projektentwickler, wir wollen schauen, dass wir das Richtige tun oder eine Entscheidung treffen zu können, die rational uns die Möglichkeit überbringt, nachhaltig zu sein. Es bringt ja nichts zu sagen, okay, ich möchte nachhaltig sein, ich setze mir jetzt einen Bienenstock aufs Dach und im Vorgarten pflanze ich drei Bäume und dann mache ich dann ein Foto davon und poste das. Das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen, sondern wir wollen am Ende des Tages die Klimaziele erreichen und wollen das mit dem möglichst größten Hebel machen. Jetzt haben wir ja etwas ganz Fantastisches, nämlich die Immobilienbranche ist der größte Emittent. Da können wir ja schon mal alle stolz auf uns sein in der Immobilienbranche, weil wir haben eine riesen Chance gerade vor uns, wir können definitiv die Welt verändern. Weil wir sind nicht in der Zahnpastaindustrie und können ein bisschen was optimieren, sondern wir sind in der Immobilienwirtschaft und können den größten Hebel der CO2-Reduktion können wir umlegen. Und jetzt ist nur die Frage, was ist denn jetzt der größte Hebel? Und der größte Hebel liegt für uns definitiv im Bestand, weil wir haben 98,9% haben wir Bestand in Deutschland und nur 1,2% Neubauquote. Also lasst uns doch da anfangen, am Bestand ranzugehen. Und wenn wir uns den Bestand anschauen, dann lasst uns den doch bitte versuchen, so gut wie möglich stehen zu lassen, damit wir nicht neue Ressourcen verbrauchen, neues CO2 zu produzieren. Lass uns versuchen, den Bestand zu sanieren, also energetisch zu optimieren. Und wenn wir das anfassen, dann ist das eine ganz klare Sichtweise und die wir versuchen auch in diesen Gremien halt zu platzieren, auch bis in die Politik zu platzieren, damit man darauf auch steuern kann. Ich glaube nämlich nicht, dass wir warten dürfen, bis die Politik ankommt und sagt, okay, so sieht das jetzt aus und jetzt bitte hier, wir haben eine Bestandssanierungsförderung und das wird dann steuerlich vielleicht noch mal irgendwann implementiert. Ich glaube, darauf können wir nicht warten. Da müssen wir als Know-how-Träger von unten aus der Branche, aus der Projektentwicklungsbranche, aus allen anderen Unterbereichen der Immobilienwirtschaft, müssen Vorschläge machen und das transparent machen, auch offen diskutieren, was ist der beste Weg, um dann daraus quasi Zielsysteme zu entwickeln. Und jetzt komme ich nochmal zurück, wenn wir halt wissen, der Bestand ist der größte Hebel, den wir haben und das Erhalten auch, dann müssen wir schauen, dass wir das ganz vielen Projektentwicklern erleichtern, den Bestand stehen zu lassen und zu sanieren, um auch Bedürfnisse zu befriedigen, wie zum Beispiel Wohnungsnot oder Wohnungsbedarf in manchen Flächen und auch Gewerbeflächenmangel, den es teilweise gibt. Um das zu befriedigen, müssen wir halt schauen, dass wir den Bestand attraktivieren und Mittel in die Hand zu geben, dass es auch der Bestand sich lohnt anzufassen. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass wir die Politik auch motivieren, eine Bestandsunterstützung zu geben, als einen Malus zu geben. Wenn ich aber heute in die Gesetzgebung reinschaue oder auch in Förderprogramme reinschaue, dann kriege ich ja keinen Rückenwind, wenn ich den Bestand erhalte. Dann kriege ich eher Gegenwind, weil ich keinen KfW-Standard erreiche. Dann kriege ich Gegenwind, weil ich Altlasten vielleicht im Boden habe. Aber ich muss doch eigentlich einen Rückenwind bekommen, wenn ich Altlasten überhaupt anpacke, weil ich derjenige bin, der das dann vielleicht löst, das Problem. Aber das wird ja politisch nicht gefördert. Und da müssen wir echt ja, alle zusammen dran arbeiten, dass wir das Gehör bekommen, um etwas zu verändern, was wirklich rational sinnvoll ist.
Okay, aber Gehör bekommen heißt, dann gibt es Anhörungen in Brüssel? Oder wie liest du das ganz konkret ab, dass man da seinen Einfluss geltend macht?
Über ganz unterschiedliche Kanäle. Das eine ist der direkte Weg über die Parteien. Da muss man halt nur mal aufpassen. Das machen wir nicht gerne, weil es halt immer relativ schnell parteipolitisch wird. Okay. Aber das andere ist tatsächlich über die ZIA zu gehen, weil der ZIA ist nun mal ein Verband, der die Brücke von der Immobilienwirtschaft auch zur Politik ist. Und die transportieren das. Und dann gibt es auch andere Verbände wie die Stadtentwickler bis hin zu Organisationen wie Architects for Future, die es ja auch bis in den Bundestag geschafft haben, mit Petitionen. Und da müssen wir von allen Seiten versuchen, dort Gehör zu verschaffen.
Ja, spannend. Jetzt versucht ihr bei der Greyfield ja, diesen Hebel, den du gerade so toll beschrieben hast, zur Erreichung dieser Klimaziele umzusetzen, zumindest zu bilanzieren über den gesamten Lebenszyklus. Und dazu habt ihr auch einen CO2-Ausweis entwickelt. Glaubst du, es ist möglich, dass wir da mal die groben Bestandteile dieses CO2-Ausweises unseren Hörern beschreiben? Das ist jetzt natürlich eine herausfordernde Geschichte, wenn man den nicht vor sich liegen hat. Der ist ja sehr komplex auf den ersten Blick. Kannst du da mal so die zentralen Key Facts als Bestandteil versuchen zu beschreiben? Was bildet dieser CO2-Ausweis ab und was macht ihn neu im Vergleich zu den bestehenden Zertifikaten, die in der Branche rumgeistern?
Ja, gerne. Es ist gar nicht mal so schwer, das zu erläutern, weil im Endeffekt beim CO2 gibt es, wie ich ja von Eingangsstatement schon sagte, drei Bereiche. Einmal braucht eine Immobilie in der Herstellung CO2 und das versuchen wir zu messen. Das heißt, jeder Stein, der produziert wird, den man aufeinander stellt, hat ja Energie gekostet, um diesen herzustellen. Das bedeutet auch, hat CO2 gekostet. Ganz viele Steine ergeben eine Wand, eine Decke noch oben drauf und noch eine Fensterreihen. Alles haben CO2-Werte und die Addition von diesen Bauteilen ergibt dann einen CO2-Wert für das Gebäude, für die Herstellung, was ich also brauche, um ein Gebäude herzustellen. Das ist das Erste, sprich dieses Thema Herstellung eines Gebäudes kostet CO2, das messen wir. Und das sind ungefähr für ein konventionelles Gebäude 1000 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Nutzfläche, was ein Gebäude an CO2 benötigt in der Herstellung.
Okay, da legt ihr jetzt ganz robuste Kenngrößen an, um das zu mitteln. Also ich habe in Erinnerung an der Peterhofstraße, dieses Funke-Druckhaus ist ja sehr betonlastig gebaut, zumindest das, was man jetzt so sieht. Dann gibt es für die unterschiedlichen Materialien, ich sag mal so durchschnittliche Kennwerte von CO2-Ausstoß. Oder, ich meine, die habt ihr nicht selber erhoben, sondern die gibt es im Zweifel irgendwo Fachliteratur, Fragezeichen.
Ja, die gibt es in der Ökobaudat, so nennt sich das. Da gibt es für die Baustoffe die einzelnen CO2-Werte. Und natürlich vollkommen richtig, so ein Ziegelstein hat einen anderen CO2-Wert als ein Holzmaterial. Und in der Addition von den Massen ergibt sich dann der CO2-Wert in der Herstellung für ein Gebäude. Das ist natürlich nicht so einfach, das zu messen, weil gerade wenn man Bestand hat, hat man das Ganze natürlich noch nicht in einem digitalen Zwilling drin, wo man das vielleicht auch auslesen könnte, die Baumaterialien oder die Bauteile. Mhm. Deswegen machen wir das so, dass wir jedes Gebäude aufmessen, aber nicht nur in Quadratmetern aufmessen, sondern vor allem auch in Kilogramm und in Tonnen und Kubikmeter aufmessen, um zu schauen, was ist da wirklich verbaut worden. Okay. Wie viel Kilogramm Stahlbeton haben wir da drin und so weiter und so fort, um zu schauen in der Summe nachher, was ist der CO2-Wert in Summe für das gesamte Gebäude pro Quadratmeter. Das ist das Herstellungs-CO2, das packen wir in den CO2-Ausweis, den wir haben, rein.
Okay.
Der zweite Baustein ist das Thema Verbrauch. Die Emissionen, die entstehen in der Nutzungsphase. Und das ist ja eigentlich relativ leicht herauszubekommen, weil wir in den meisten Gebäuden Erfahrungswerte haben, also historische Abrechnungen haben. Das können wir in CO2 umrechnen, wenn wir wissen, wo wieder Strom bezogen wird oder wurde. Wenn wir wissen, wie die Heizung funktioniert und wie andere, wie der Wasserverbrauch ist und dergleichen, dann können wir den CO2-Verbrauch in der Nutzungsphase auch ermitteln. Hm. Das machen wir aber nicht pro Jahr, sondern das machen wir im gesamten Lebenszyklus. Und wir sagen da, wir gehen pauschal von 50 Jahren aus.
Okay.
Wir sagen, dass 50 Jahre besteht das Gebäude noch, also rechnen dann quasi den CO2-Wert mal 50. Ungefähr 25 Kilogramm haben wir, glaube ich, bei den meisten Gebäuden pro Jahr, pro Quadratmeter. Das müssen wir nochmal 50 Jahre rechnen. Und das ist der zweite Bestandteil, also Betriebs-CO2 sozusagen. Und das dritte ist das Thema Abriss. Also wir müssen natürlich wieder nach vorne schauen. Was würde das Gebäude denn an CO2 noch verschlingen, wenn ich es zurückbauen muss, also abreißen muss? Und da gibt es wieder das Thema graue Energie, die ich dann brauche, beziehungsweise ich brauche halt Aufwand und Energie, um das Gebäude zurückzubauen. Das sind die drei Bestandteile. Die kann ich dann addieren und dann habe ich einen Lebenszyklus-CO2-Wert in Kilogramm pro Quadratmeter. Und das ist eigentlich fast schon alles in dem CO2-Ausweis, bis auf eine wichtige Komponente, nämlich ich muss das Gebäudealter noch einpreisen. Weil ältere Gebäude, die ich lange nutze, da hat man das CO2, was dort drin steckt, ja relativ lange schon genutzt. Und das ist eine einfache Analogie, die ich dir herstellen kann, nämlich zum Thema am Beispiel Kleidung. Es macht ja gar keinen Sinn, ein T-Shirt neu zu kaufen, ein CO2-neutral hergestelltes T-Shirt neu zu kaufen, weil das beste T-Shirt haben wir gerade alle an. Nämlich, das nutzen wir möglichst lange. Also müssen wir irgendwie den Nutzen von Waren oder von Gebäuden mit einpreisen. Je länger ich etwas nutze, desto nachhaltiger ist es, weil ich dann quasi die Herstellungs-CO2 möglichst lange verteile auf einen langen Zeitraum. Also okay. Ist das Thema Herstellungs-CO2, graue Energie, von einem alten Gebäude besser zu bewerten, als wenn ich es gerade frisch erstellt habe. Und deswegen haben wir noch eine Abschreibungskomponente für diese sogenannte graue Energie eingebaut, auch auf 50 Jahre, wenn wir sagen 50 Jahre Nutzungsdauer, auch was mit der klassischen Abschreibung zu tun, sodass wir die Herstellungs-CO2 abschreiben können auf 50 Jahre. Ein Gebäude, was älter ist als 50 Jahre, fällt bei uns im CO2-Ausweis mit null grauer Energie an.
Ja, spannender Gedanke, dieses Abschreibungsthema an der Stelle. Und dann habt ihr angedacht, wahrscheinlich auch diesen CO2-Ausweis in der Branche zu diskutieren und dann in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Wie sieht das aus, institutionell? Seid ihr da bei der GIF aufgehängt oder wer wird so einen Energieausweis da möglicherweise zum Standard machen wollen?
Ja, wir haben erstmal für uns das als Standard gemacht, weil wir sind daran interessiert, für uns als Projektentwickler das einfach auszuweisen. Ja, wir wollen ja auch schauen, dass wir transparent machen, wie toll Bestandsgebäude sind. Und deswegen machen wir das für unsere Gebäude. Das heißt, für unsere Kommunikation haben wir unser gesamtes Portfolio sozusagen gemessen und können CO2-Werte kommunizieren. Und das liegt auch daran, dass wir am Markt auch nichts gefunden haben, was wir anwenden konnten. Wir haben uns auch relativ viel angeschaut, aber das passt da alles nicht. Und dann haben wir gesagt, Mensch, oder viele haben uns auch angesprochen, ob wir das nicht auch teilen können. Und dann haben wir gesagt, ja klar, im Jahre 2021 sollten wir Wissen lieber teilen als horten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir teilen das sehr, sehr gerne. Man kann unseren CO2-Ausweis, kann man sich anschauen bei Social Media. Und wir haben gesagt, okay, um das allgemeingültig machen zu wollen, dass es vielleicht jeder auch anwenden kann, weil der ist schon sehr speziell auf uns zugeschnitten, haben wir uns mit der GIF zusammengetan, in der Kompetenzgruppe Redevelopment und dort wollen wir das jetzt weiterentwickeln, mit der Branche zusammen, sodass man sagt, Mensch, das ist ein Instrument, das relativ einfach ist und das können vielleicht alle nutzen zukünftig und als Freeware, also damit wollen wir auch kein Geld verdienen, sondern das wollen wir die Möglichkeit geben für jeden in der Branche, aber auch für jeden Privatmann, für sein Einfamilienhaus, einfach seinen CO2-Wert auszurechnen. Und ich glaube, wenn wir das auch irgendwann mal hinbekommen, dass das auch angewendet wird und dass möglichst viele das machen können, dann haben wir eine ganz andere Transparenz. Dann haben wir auf einmal eine Transparenz, dass alle Entwickler das können, nachweisen können, dass vielleicht ganze Städte aufgemessen werden können und wir tatsächlich wissen, wie wir ein Klimaziel von 1,5 Grad um 50 und die CO2-Budget, was damit zusammenhängt, um 50% reduzieren können. Das wissen wir jetzt ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, was 50% ist, wie man das macht beim Bauen. Und wenn wir das aber machen mit dieser Transparenzoffensive und das messen, dann kommen wir dem Ziel schon einen ganzen Schritt näher. Und das ist unsere Ambition dahinter, das als Freeware für jeden in der Immobilienbranche bereitzustellen. Hm.
Spannend. Jetzt lass mich nochmal laut denken, das, was du mit der Abschreibung da gerade beschrieben hast, finde ich hochspannend. Jetzt haben wir ja insgesamt, also nicht nur im Kontext von ESG, aber insgesamt im Kontext der Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche jahrelang so ein Greenwashing gesehen. Also fehlende Standards, die der Mogelei Tür und Tor öffnen. Jetzt hast du einen ganz interessanten Aspekt hinzugebracht. Gibt es da nicht möglicherweise auch Ausweichhandlungen? Also ich sag mal, es gibt den einen oder anderen Hersteller, der eine CO2-Neutralität kolportiert, obwohl er nur in Wahrheit CO2-Zertifikate eingekauft hat, um sich ein Stück weit gesund zu rechnen, nenne ich es mal. Was passiert jetzt, wenn ein alter, tradierter Konzern viele Altbauten hat, die er nicht mehr nutzt, Brachflächen möglicherweise, auf denen noch Gebäude rumstehen? Und er sagt, da ist schon CO2 gebunden, das reißen wir auch nicht ab. Das nehmen wir so in Gesamtkonzern mit in unsere CO2-Bilanz auf und sagen, hey, da sind wir, tun wir total Gutes und bauen auf der anderen Seite aber solche Neubauten, die ja nicht mehr so positiv darzustellen sind. Also ein Ausgleich durch Bestandsbauten, die in der CO2-Bilanz des Gesamtkonzerns dann möglicherweise ein eher positives Bild bringen würden. Siehst du so eine Ausweichhandlung? Ist das vorstellbar, wenn man in so eine Richtung weiterdenkt?
Ja, die Ausweichhandlung haben wir ja nicht nur im Bestand, wir haben sie auch bei Neubau, dass man da auch versucht, nur eindimensional drauf zu schauen. Das versucht natürlich jeder, sein eigenes Feld, sein eigenes Portfolio von der Seite zu sehen und zu argumentieren, wo es attraktiv ist. Also die Neubau machen, die sagen, okay, wir schauen nur auf die Nutzungsphase und versuchen, die Herstellung auszublenden. Und natürlich, das, was du sagst, ist auch richtig, dass halt viele Bestandshalter sagen können, oh Mensch, super, dann habe ich ja ein super Portfolio, meinen alten Schrott, den ich hier habe, weil er hat ja das Thema graue Energie, ist ja da optimal, weil es halt alt ist und ich bin ein guter Bestandshalter. So einfach ist das natürlich auch nicht, weil auch da dürfen wir nicht eindimensional sein, weil auch da gibt es eine Betriebsphase, eine Nutzungs-CO2. Und wenn dieser alte Bestand, der nun meist energetisch nicht effizient ist, ja, also im Betrieb enorm viel CO2 ausstößt, dann betrachtet man ja auch nur eine Dimension. Man muss beide Dimensionen betrachten. Und natürlich ist es auch bei uns so, bei den Bestandsentwicklungen, ein altes Gebäude muss auch energetisch in der Nutzungsphase optimiert werden. Wir lassen die Gebäude ja nicht nur so stehen, wie sie sind und lassen sie als Energieschleudern fahren, sondern wir müssen auch da natürlich schauen, dass wir versuchen, alle Hebel möglichst auch umzulegen, um den Bestands-CO2 auch runterzubekommen. Und das muss man natürlich auch wieder rational machen. Also nicht jede Maßnahme lohnt sich. Also wenn wir jetzt ein Bestandsgebäude haben, wir können da nicht viel tun, weil es da Fernwärme gibt und weil es da die Elektroseite schon mit Ökostrom eingekauft wird, man hat schon LED-Lampen eingebaut, man hat schon viel getan. Und dann kommt einer und sagt, okay, jetzt kannst du da nochmal Wärmedämmung drauf machen, mach mal 20 cm Styropor überall drauf. Das muss man natürlich rechnen, ob das sich lohnt. Und lohnen heißt, und wir nennen das dann Environmental Return on Invest, wie viel CO2 muss ich investieren in die Wärmedämmung, um nachher wie viel CO2 in der Nutzung zu sparen. Und das wäre eine rationale Entscheidung, wo wir auch wiederum den CO2-Ausweis für zu benutzen, dass wir auch im Einzelfall einfach ausrechnen können, lohnt sich das zu tun. Ja? Und wenn das irrational ist, weil ich einfach viel zu viel Ressourcen verbrauche, viel zu viel CO2 verbrauche, um einen minimalen Effekt in der Nutzungsphase zu erzielen, dann sollte man das lieber lassen. Und deswegen müssen wir auch bei den ganzen Bestandshaltern genau hinschauen, was ist das für ein Bestand? Ist der energetisch optimiert oder wird er einfach nur gelassen als Energieschleuder? Das ist natürlich dann entsprechend nicht nachhaltig. Deswegen ist es auch ein Lebenszyklus-CO2-Ausweis, der alle drei Phasen betrachtet und nicht nur eine Phase und nicht nur die Herstellung.
Ja, wunderbar. Ich finde es eine ganz spannende Perspektive auf so ein Thema, zumindest in meinem Köpfchen bislang noch nicht so gekommen war. Jetzt haben wir ganz lange, Tim, über im Grunde wie die Parteien im Vorwahlkampf der Bundestagswahl über Nachhaltigkeit gesprochen als erstes. Das zweite Thema war Nachhaltigkeit und das dritte Thema war Nachhaltigkeit. So kommt es einem manchmal vor im Wahlkampf. Wir haben natürlich das Thema ESG noch mit eingebunden. Da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Die Kriterien S und G, seid ihr da auch engagiert? Also ich weiß, du bist mit der Susanne Alkermann-Riepe ja an der Stelle auch ein bisschen engagiert, was so das Impact Investing angeht. Da vielleicht noch zwei, drei Sätzchen.
Ja, gerne. Ganz spannend, wenn wir über das S reden, dann können wir noch zwei weitere Podcasts machen, weil das schwieriger ist, als das ökologische Thema zu begreifen. Weil das Soziale zu messen ist ja viel, viel schwieriger. Weil wie wollen wir sozialen, positiven Impact einer Immobilie, wie will man das im Vorhinein bewerten? Das wäre ungefähr so, als wenn wir beide jetzt darüber diskutieren werden, ob wir gute Menschen sind. Mhm. Ob wir gute Menschen sind, werden wir erst am Ende unseres Lebens bilanzieren können, ob wir Gutes getan haben.
Das wird jemand anders bilanzieren wahrscheinlich. Ne? Also.
Und dann wird es wahrscheinlich jemand anders bilanzieren können. Und bei einer Immobilie ist es doch genauso. Wir können doch jetzt sagen, Mensch, diese Immobilie, die wir jetzt neu erstellen, die hat einen super sozialen Impact, weil die schafft eine super Nachbarschaft und eine Nutzung, die nachhaltig ist. Ja, jetzt vielleicht. Aber so eine Immobilie hält ja nun mal 50, 60, 70, 80 Jahre. Und was so eine Immobilie dann für ein Stadtgefüge, für die Nachbarschaft, für das soziale Weiterkommen einer Region geleistet hat oder funktioniert, das wird man ja erst nach 10, 20, 30 Jahren oder vielleicht erst nach 50 Jahren messen können und wissen. Und deswegen ist es verdammt schwer, sowas zu steuern und jetzt versuchen, mit Mess- und Kennzahlen draufzubringen. Da bin ich auch ganz ehrlich, das kriegen wir noch nicht hin. Also ich kriege das nicht hin. Und wenn es jemand anderes hinkriegt, würde ich mich sehr freuen, uns das zu erklären. Aber man versucht ja da gerade auch, Messsysteme zu entwickeln, die alle noch nicht so richtig gut funktionieren. Und man muss das auch wiederum kombinieren mit dem Thema Lage, weil das Thema Wohnraum in, ich sag mal jetzt pauschal und relativ einfach gedacht, Wohnraum zu schaffen in Düsseldorf bringt nur dann einen sozialen Impact aktuell, wenn er entsprechend ein günstiges Mietniveau darbringt. Mhm. Wohnraum zu schaffen überhaupt in anderen Regionen kann auch schon Social Impact sein. In Duisburg vielleicht das Thema Bildung anzugehen, hat in Duisburg einen enormen Impact. Überhaupt Kapital in strukturschwache Regionen zu investieren, hat auch schon einen Impact. Also es ist sehr, sehr komplex und hat auch wieder Standortspezifika mit sich oder trägt mit sich, dass man auch nicht pauschal sagen kann, okay, ein Haus zu bauen mit bezahlbaren Wohnungen wäre besonders nachhaltig. Müssen wir eh machen, weil es die Auflagen gibt. Also von daher, da sind so viele Parameter da zusammen, die es echt schwierig machen, das zu messen. Deswegen halten wir uns auch meistens da raus und sagen, okay, das beste Social Impact Investing ist, dass beim Menschen anfängt zu denken. Also sprich, wir schauen immer bei jeder Immobilie, was braucht der Mensch, der dort jetzt lebt, was hat er für Bedürfnisse und wie kann man die befriedigen. Und das kann eine Wohnung sein, das kann Nahrung sein, das kann Freizeit sein, das kann Arbeitsplatz sein. Man muss immer von den Menschen herausdenken. Und ich glaube, damit können wir ganz viel Social Impact erreichen, wenn wir nicht nur auf Investoren hören, sondern schauen, was brauchen die Menschen vor Ort und nicht, was brauchen die Investoren als Produkt am Ende des Tages. Und so denken wir das Thema Social Impact. Ob das nachher etwas ist, was die Branche denkt, das glaube ich nicht, weil wir sind da schon sehr speziell, weil wir nicht an Investoren denken, sondern an die Menschen vor allem. Und dass viele andere Projektentwickler und Investoren aber auch nicht können.
Ja, jetzt ist es für mich nachvollziehbar, dass man im Bereich des I, also der Nachhaltigkeit im engeren Sinne, natürlich den CO2-Footprint, also durch den CO2-Ausweis, über alle Immobilienklassen, über alle Segmente an der Stelle eine schöne Normierung hinkriegt. Aber bei dem Social-Thema, jetzt hast du gerade Beispiele gemacht für Wohnungen. Also nehmen wir mal euer altes Druckhaus in der Schäderhofstraße. Gib mir mal eine Idee, was könnten das für Themen sein, wo man das S an der Stelle dann nachher dokumentiert? Also du hast ja angedeutet, das ist so eine Immobilie, die jetzt logistikmäßig in der späteren Nutzung ausgebaut wird. Die letzte Meile in der Stadt Essen mit allen möglichen Logistikern, die da möglicherweise einziehen. Was könnte da so ein Kriterienset aussehen, das auf das S einzahlt?
Ja, auch da wieder, wir fangen an beim Menschen, also bei der Bevölkerung. Jetzt sitzen wir da mitten in Essen mit dieser Liegenschaft und denken ja in Richtung Last-Mile-Logistik. Das heißt, wir werden dort mit der Liegenschaft ungefähr 900.000 Menschen versorgen, also ganz Essen und ein bisschen darüber hinaus noch. Ist ja relativ dicht hier im Ruhrgebiet. Ja. Und was haben wir für Bedürfnisse? Und die Bedürfnisse sind ja klar. Wir bestellen mittlerweile mit dem Handy unser Essen, wir bestellen dort unsere Waren. Wir können mittlerweile innerhalb von 10 Minuten können wir dort was geliefert bekommen. Wir konsumieren Daten, wir haben Abos, Bezahlabos für Serien und für Fernsehen. Und das sind so Themen, wo wir sagen, okay, das sind Bedürfnisse, die die Menschen hier haben. Und wie kriegt man die jetzt befriedigt? Ja, indem man es ermöglicht, diese Waren und Dienstleistungen vor Ort zu erbringen. Weil es macht wenig Sinn, diese Waren und Dienstleistungen außerhalb der Stadt zu erbringen, weil da haben wir wiederum ein ökologisches Problem und auch ein Traffic-Problem, weil da müssen das alles rein- und rausgefahren werden. Also es ist relativ nachhaltig für uns zu sagen, vor Ort das anzubieten. Deswegen ist dieses Last-Mile-Thema vor Ort, löst einfach das Problem, dass diese Waren in der Stadt bereits sein müssen. Und diese Flächen gibt es nicht mehr. Und deswegen bedienen wir da verdammt viele Bedürfnisse von den Menschen. Und das ist etwas, was wir als nachhaltig für die Menschen empfinden. Und deswegen versuchen wir darunter das S zu subsumieren. Mhm. Du merkst ja schon, das ist relativ weich. Ja. Aber so versuchen viele Investoren ja auch, sich da zu rechtfertigen. Mir selber ist es auch selber zu weichen. Deswegen sage ich ja, das S ist verdammt schwierig zu argumentieren. Man wird es ja erst in der Zukunft wissen, wie nachhaltig das Thema war und ob es wirklich einen Mehrwert gebracht hat.
Ja, und dennoch wird irgendwann das ESG-Thema scharf geschaltet. Jetzt komme ich zurück zu meiner Anmoderation. Wenn wirklich eine Ausschreibung für die neue Hauptzentrale von Aldi drinsteht, bitte ESG-Konformität beachten, wie soll das dann umgesetzt werden? Also dann tatsächlich im Betrieb von den Akteuren, die so eine Immobilie auch noch betreiben. Das sind wieder ganz andere Perspektiven. Ne? Also wann glaubst du denn wirklich, wird sowas dann verpflichtend? Wann wird das scharf geschaltet? Weil waren wir irgendwie März 2022 in der Diskussion. Ne? Ist das realistisch? Also bei all den Problemen noch der Operationalisierung, die du nur andeutest mit dem S?
Kann ja so schnell gehen, aber dann werden ja relativ einfache und harte Faktoren zugrunde gelegt werden müssen. Also beim I könnte man relativ schnell, das würde sogar funktionieren, okay, einen CO2-Wert nehmen. So. Beim S könnte man sagen, okay, jetzt muss der Entwickler eine gewisse Zahl an zusätzlichen Arbeitsplätzen schaffen vielleicht oder eine zusätzliche Zahl an bezahlbarem Wohnraum schaffen oder so und so viele Kita-Plätze schaffen und so weiter. Das kann man ja auch machen. Die Frage ist nur, ob das wirklich dieses S beantwortet oder ob es einfach nur symbolisch ist. Aber das wird relativ schnell wahrscheinlich auch umsetzbar sein, solche harten Faktoren dann zu bringen. Ob das die richtigen Steuerinstrumente dann sind in Sachen S, im sozialen Aspekt, das weiß ich nicht. Bei CO2 glaube ich, das ist das Richtige, das kann funktionieren. Bei den sozialen Zielen glaube ich, ist es aber echt schwierig, das an solchen harten Faktoren niederzuschreiben, weil nicht überall ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum das Nachhaltigste, was man machen kann. Mhm. Und auch Kita-Plätze sind vielleicht nur an gewissen Standorten noch notwendig, andere nicht mehr. Also das kann man nicht so pauschal machen. Da ist noch ein bisschen Arbeit gefragt. Aber darum müssen wir uns auch in der Immobilienbranche gerade kümmern. Wir müssen also Forschung und Entwicklung in diesen Themenbereichen betreiben. Das machen wir aber auch viel zu wenig, glaube ich, weil wir alle ja warten, bis uns als einer vorgibt. Ja? Aber auch gerade die größeren Unternehmen müssen viel mehr Budget und Zeit bereitstellen, um da zu entwickeln und zu forschen, was man denn tun kann und nicht abzuwarten, bis der Gesetzgeber irgendwas vorschreibt. Ja, da ermuntere ich immer jeden, deswegen auch Umdenker, die handeln. Deswegen versuchen wir in kleinen Schritten voranzugehen, zu sagen, okay, wenn es das nicht gibt, dann lass uns das doch entwickeln. Lass uns doch dieses Problem, was wir gerade diskutieren, Mensch, das S kann man nicht messen, alle motivieren, daran mitzumachen, das zu versuchen und hinzubekommen, damit man nämlich ESG-Kriterien hat in der Zukunft.
Ja, genau.
Und das ist etwas, da appelliere ich sehr, sehr stark an die gesamte Branche.
Ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist ja der blöde Spruch, ne? Aber der passt auch an der Stelle. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit dir über ESG sehr spannend gesprochen. Gibt es denn aus Sicht der Greyfield Group jetzt noch andere Zukunftsthemen, die bei euch auf der Agenda sind? Oder ist das erstmal ausreichend für ein solches Unternehmen, diese Baustellen zu bearbeiten? Oder habt ihr noch andere Themen, die wir kurz noch hier im Podcast ansprechen können? Mit Blick auf die Zeit, glaube ich, sollten wir uns das aber zumindest noch gönnen.
Ja, wir haben ganz viele Themen, die wir auf den Kopf stellen. Ja, wir haben ja den Vorteil, oder ich habe den Vorteil, dass ich das Unternehmen vor 10 Jahren gegründet habe und wir quasi keine Grenzen hatten, was anders zu denken. Und das ganze Thema Assetklassen ist ein ganz schönes Thema, was wir auch nochmal separat diskutieren können. Für uns steht fest, dass sich die Assetklassen auflösen werden. Wir brauchen keine Schubladen, wo wir eine Immobilie reinpacken können und sagen, das ist jetzt eine Wohnimmobilie oder das ist eine Büroimmobilie oder das ist eine Logistikimmobilie. Wir selber denken schon nicht mehr in Assetklassen, sondern wir denken in Disziplinen. Und für uns ist die Zukunft in 2 Disziplinen zu unterteilen. Nämlich die einen, die die 4 Wände stehen lassen und bauen den Bestand machen und die anderen, die gut abreißen und ressourcenneutral aufbauen können. Das wird die Zukunft sein. Und wir merken das jetzt schon ja an der Durchmischung von Nutzungsarten, dass sich die klare Trennung von den früheren Assetklassen ja schon anfängt aufzulösen. Wir sind nur alle ein bisschen nervös, weil wir nicht wissen, wie wir es nennen sollen. Momentan nennen das alle irgendwie Quartier, also eine Ansammlung von unterschiedlichen Nutzungsarten in unterschiedlichen Gebäuden. Ja gut, wenn man das mal wirklich übersetzt und mal wirklich mal überlegt, was heißt denn das? Das heißt ja im Endeffekt, es ist alles. Und deswegen glaube ich, oder so sind wir als Greyfield, wir glauben nicht mehr an Assetklassen. Das glaube ich, das wird sich verändern. Und das zweite Thema ist, das ganze Thema Organisation von Immobilienunternehmen, da wird sich, glaube ich, auch einiges verändern. Wir haben damit angefangen, dass wir bei uns das komplett anders gedacht haben und komplette Freiheit bei uns spielen. Das heißt, bei uns ist der Arbeitsvertrag auf einer Seite. Der ist geprägt davon, dass der Mensch, der Mitarbeiter, arbeiten kann, wann und wo er will und dass er Urlaub nach Bedarf nehmen kann. Und dass wir unsere Dienstwagenkomponente durch eine Mobilitätskomponente ersetzt haben und das nach CO2-Steuern, nach einem CO2-Budget steuern. Das sind komplett andere Mechanismen, als die klassische Immobilienbranche gewöhnt ist, die man vielleicht auch noch nicht im Großen so umsetzen kann. Aber wir machen das in unserem Unternehmen so. Und ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. in der Immobilienbranche, die gesamte Branche auch nochmal weiter durchrütteln wird. Momentan ist alles unter der Käseglocke ESG, Nachhaltigkeit, wie du gerade sagtest, alles dreht sich nur darum. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da wird vieles gerade vergessen, was dann sich noch alles verändern wird. Aber das wird vielleicht kommen, wenn sich dann dieser Dunst des ESG-Themas ein bisschen gelegt hat.
Ja, ich habe vielleicht dann doch noch eine Frage, die wir uns gönnen sollen. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen im Feuilleton, einer der überregionalen Zeitungen vor kurzem. Da haben diese 15-Minuten-Quartiere oder 15-Minuten-Städte diskutiert und zwar nicht so unkritisch. Hast du auch eine Meinung? Also wie ist das aus eurer Perspektive, wenn das Umgestalten solcher Städte ganz anders angedacht wird? Gibt es, glaube ich, Pro und Cons an der Stelle, aber deine Zunft der Architekten, wenn ich das mal so sagen darf, kolportieren ja, das sei so das Zukunftsmodell, diese 15-Minuten-Stadt. Was ist da dran?
Ja, es gibt ganz viele Begriffe mit Schwammstadt und 15-Minuten-Stadt und so. Das sind so, man versucht gerade nach diesen neuen großen Dingen, nach den Trends zu fischen. Wir halten uns da raus. Das ist genau wie diese Quartiersdiskussion. Das ist etwas, das kann man gerne versuchen, so einen neuen Titel zu geben, einen neuen Namen zu geben oder auch neu zu denken. Nein, wir bleiben dabei, wir analysieren alles Richtung Mensch und wir gucken, was die Menschen brauchen und halten uns diesen Trendthemen eher fern.
Wunderbar. Ja, lieber Tim, ich danke dir auf jeden Fall für dieses sehr inspirierende Podcast-Interview. Ich bin mir sicher, wir könnten noch viele Themen weiter diskutieren, aber im Blick auf die Zeit, glaube ich, für heute ganz vielen Dank und alles Gute für die Projekte der Greyfield. Ich verfolge auf jeden Fall eure Projekte mit großem Interesse weiterhin. Also herzlichen Dank für dieses Interview.
Sehr gerne, freue ich mich drauf. Danke dir.
Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Tim Sassen von der Greyfield Group. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle 2 Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.